SRF 1.
Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Schläge, Erniedrigungen, in einzelnen Fällen gar Folter. Amnesty International prangert schwere Missstände in Bundesasylzentren an. Dann, Buchungsplattformen locken mit sogenannten Best-Price-Angeboten und schreiben den Hotels vor, sie nicht zu unterbieten. Geht nicht, heißt es nun in Deutschland. Zwei kleine Säcke Linsen und Kichererbsen, ein Kilo Milchpulver. Und das zu horrenden Preisen. Dieser Mann aus Beirut gewährt unserer Reporterin einen Blick in seine Einkaufstasche. Dieser zeigt, die Menschen in Libanon können sich kaum mehr das Nötigste leisten. Und um eins, aus der Gastrobranche kam lautstarke Kritik an den Pandemiemaßnahmen des Bundes. Nun dürften die Restaurants bald wieder ganz aufgehen und damit wird auch der Ton gegenüber dem Bundesrat versöhnlicher.
Im Moment haben wir wieder sehr guten Draht. Man staune zum Edi, zum Bundesrat Berset. Wir haben uns können treffen, wir haben uns aussprechen und das ist gut.
Sagt Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer bei uns im Tagesgespräch um eins. Im Studio heute Brigitte Kramer und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
Das Schweizer Stimmvolk stimmt am 26. September über zwei Vorlagen ab, über die Ehe für alle und die 99%-Initiative. Das hat der Bundesrat entschieden. Die Ehe für alle verabschiedeten die eidgenössischen Räte im Dezember 2020. Die Vorlage wurde vor 7 Jahren von der GLP angestoßen. Sie öffnet die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Mit ihr erhalten lesbische Paare Zugang zu Samenspende. Das Referendum dagegen ergriff ein überparteiliches Komitee, vor allem aus der EDU und der SVP. Die 99%-Initiative verlangt eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkommen. Der Bundesrat will die Vermittler von Krankenversicherungen stärker reglementieren. Er hat die Vorlage für entsprechende Gesetzesänderungen dem Parlament überwiesen. Beschränken will der Bundesrat damit die Provisionen der Vermittlerinnen und Vermittler. Zudem soll die sogenannte telefonische Kaltakquise verboten werden, dass also mögliche Neukundinnen und Kunden unerwünscht angerufen werden. Weiter müssten Gespräche mit Kundinnen und Kunden protokolliert werden. Der Bundesrat will die Regeln sowohl für die obligatorische Krankenversicherung als auch für die Zusatzversicherungen für verbindlich erklären können. Derzeit regeln die Versicherer die Tätigkeit ihrer Vermittlerinnen und Vermittler selbst auf freiwilliger Basis. In der Schweiz und Liechtenstein hat jedes dritte Kind in der Schule schon physische Gewalt erlebt durch Mitschülerinnen und Schüler. Das ist das Resultat einer Studie der Kinderrechtsorganisation UNICEF und der Ostschweizer Fachhochschule. 23% der Befragten gaben zudem an, in der Schule schon ausgegrenzt oder gemobbt worden zu sein. Physische Gewalt zu Hause durch die Eltern haben gemäß der Umfrage rund 29% der Kinder und Jugendlichen erlebt, psychische Gewalt rund 24%. UNICEF fordert nun bessere Gesetze gegen Kinderrechtsverletzungen, aber auch mehr Hilfsangebote und Prävention. An der Online-Umfrage teilgenommen haben gut 1.700 Kinder und Jugendliche von November 2019 bis Juni 2020. In Deutschland hat Familienministerin Franziska Giffey ihren Rücktritt erklärt. Giffey habe Bundeskanzlerin Angela Merkel um Entlassung gebeten, teilte ihr Ministerium mit. Als Begründung nannte sie das laufende Verfahren der Freien Universität Berlin zur Überprüfung ihres Doktortitels und die Diskussionen rund um ihre Dissertation. Die 43-jährige Politikerin kandidiert um das Amt der Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt Berlin. In Deutschland hat Innenminister Horst Seehofer 3 Vereine verboten im Umfeld der schiitischen Bewegung Hisbollah. Sie sollen Geld für eine Stiftung der pro-iranischen Hisbollah in Libanon gesammelt haben, für sogenannte Märtyrerfamilien der Hisbollah, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin mit. Ziel der Vereine sei es gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, dies verstoße gegen den Gedanken der Völkerverständigung. In verschiedenen deutschen Bundesländern und Städten machte die Polizei Hausdurchsuchungen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Hamburg. Fußballtrainer Gerardo Seoane verlässt die Berner Young Boys nach 3 Saisons und wechselt in die deutsche Bundesliga. Seoane habe bei Bayer Leverkusen einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, teilte IBE mit. Über die Höhe der Ablösesumme wurde demnach Stillschweigen vereinbart. Seoanes Vertrag bei IBE wäre noch bis 2023 gültig gewesen. Seoane kam im Sommer 2018 vom FC Luzern zu IBE als Nachfolger von Adi Hütter. Mit ihm holte IBE 3 Meistertitel und einen Cupsieg. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Norden wechselnd bewölkt mit Regenschauern oder Gewittern und sonnigen Abschnitten. Morgen Vormittag gibt es noch letzte Regenschauer. Danach wird es zunehmend trocken und mit hohen Wolkenfeldern recht sonnig bei höchstens 15 Grad. Im Süden ist es heute und morgen ziemlich sonnig bei maximal 22 Grad.
Es sind happige Vorwürfe von Amnesty International. In Schweizer Bundesasylzentren würden Asylsuchende körperlich verletzt und bestraft. Amnesty dokumentiert solche Misshandlungen in einem heute veröffentlichten Bericht und sagt, dass in Einzelfällen gar von, Zitat, Folter zu sprechen sei, wie sie in Unrechtsstaaten vorkomme. Beschuldigt werden dabei Mitarbeitende der vom Bund beauftragten privaten Sicherheitsfirmen Securitas und Protectas. Das Staatssekretariat für Migration, SEM, reagiert mit deutlichen Worten auf die Anschuldigungen. Die Vorwürfe würden untersucht, aber es komme weder zu systematischen Menschenrechtsverletzungen, noch könne die Schweiz mit Unrechtsstaaten verglichen werden. Tobias Gasser hat mit Beat Gerber gesprochen, dem Sprecher von Amnesty International Schweiz. Er hat ihn gefragt, ob die Organisation die Schweiz tatsächlich mit Ländern wie Nordkorea oder Iran vergleiche.
Nein, wir setzen die Schweiz damit überhaupt nicht mit Unrechtsregimes oder Ähnlichem gleich. Also dieser Vorwurf ist völlig überzogen von Seiten des SEM. Ich frage aber zurück, wenn 2 Sicherheitskräfte einen Minderjährigen, der am Boden liegt, in den Kopf treten, bis er ohnmächtig wird, oder wenn ein Asylbewerber in einen Container bei Minustemperaturen eingesperrt wird, bis er unterkühlt ins Spital eingeliefert werden muss, was genau ist das nach Ansicht des SEM? Das könnte bis zu Folter reichen und übrigens ist auch die unmenschliche Behandlung nach internationalem Recht absolut verboten.
Wir können jetzt den Einzelfall auch nicht nachprüfen, ob das sich so zugetragen hat, jetzt also von unserer Seite her. Können Sie aber sagen, wenn Sie solche Tatbestände beschreiben, wo Sie sagen, die gehen schon in Richtung Folter, wie kamen Sie zu diesen Informationen? Wie haben Sie recherchiert?
Wir sind seit über einem Jahr dran, haben Hinweise geprüft über Missstände in den Bundesasylzentren. Es sind mittlerweile unzählige Hinweise bei uns eingegangen. Wir haben für diesen Bericht insgesamt 14 Misshandlungsopfer befragt. Wir haben mit 18 Mitarbeitenden aus den Zentren direkt gesprochen, sind also Whistleblower direkt aus den Zentren, die uns diese Missstände erläutert haben und uns darauf hingewiesen haben. Und dann haben wir mit Rechtsvertretern gesprochen, wir haben Betreuerinnen gefragt, die in diesen Zentren arbeiten, wir haben Anzeigen studiert, wir haben eine Reihe an Informationen eingeholt, wir haben ärztliche Berichte auch aus den Spitälern angeschaut und so ergibt sich ein Bild, das von erschütterndem Ausmaß ist und sehr beunruhigend. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Bericht zu veröffentlichen mit den Vorwürfen, so wie sie da stehen.
Aber das Staatssekretariat für Migration hat einen Altbundesrichter beauftragt mit einer Untersuchung. Es soll auch eine interne Untersuchung geben. Und die Kommission zur Verhütung von Folter, das ist eine vom Bundesrat eingesetzte Kommission von unabhängigen Expertinnen und Experten, die untersuchen auch laufend die Situation in den Bundesasylzentren. Die haben sogar Zugriff auch auf alle Rapporte in den Bundesasylzentren. Reicht das nicht für die Aufarbeitung jetzt aus Ihrer Sicht?
Also zunächst mal, die Rapporte haben wir auch gesehen, oder? Und das ist ja das Problem. Also wir haben eben auch aufzeigen können, dass diese teilweise dann verfälscht werden, diese Berichte von Sicherheitsangestellten, also dass das gar nicht das tatsächliche Bild zeigt der Vorfälle, sondern ein geschönigtes Bild. Aber zur Frage oder der Aufsicht und Kontrolle. Es ist eben nicht so, dass das SEM sagen kann, ja, wir haben ja die NKVF oder wir haben die NGOs, die sind ja auch ein bisschen involviert, also ist das alles okay. Nein, die Verantwortung liegt eben beim Staat, weil die Menschen, die sind in der Obhut Institut des Staates, und das SEM ist verantwortlich für den Schutz der Menschenrechte in den Bundesasylzentren. Und entsprechend können Sie die Verantwortung in dem Sinn nicht wegschieben auf externe Untersuchungen oder irgendwelche andere Organisationen.
Das SEM möchte die Vorfälle untersuchen, bemängelt aber, dass Amnesty die Informationen zu den Einzelfällen nicht herausgeben will. Wieso geben Sie die Informationen nicht weiter an das Staatssekretariat für Migration?
Also Amnesty garantiert ihren Quellen Vertraulichkeit und Schutz. Das machen wir bei allen internationalen Berichten so. Und wir kommen hier auch der ausdrücklichen Bitte der Menschen nach, die mit uns gesprochen haben. Und wichtig ist uns aber auch zu sagen, wir sind selbstverständlich bereit, alle Erkenntnisse unseres Berichts so weit möglich zu teilen, auch mit der externen Untersuchung, die hier angestoßen wurde. Und wir werden im Detail prüfen, wie weit wir gehen können bei der Vermittlung von Details zu einzelnen Fällen. Ganz grundsätzlich möchte ich aber hier wirklich betonen, es ist die Aufgabe und Verantwortung des SEM, hier zuverlässige und proaktive Monitoring-Kontrollmechanismen einzusetzen, dass sich diese Missbräuche nicht wiederholen. Also wir möchten weg auch vom Einzelfall hin zu einer systemischen Veränderung, und die muss von Seiten des Staates erfolgen.
Beat Gerber von Amnesty International, Schweiz, auf Fragen von Tobias Gasser. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Kein Strom, kein Geld, kein Essen. Die große Not der Menschen in Libanon. Dann: Die Schweizer Schulen brauchen Nachhilfe in Sachen Diskriminierung, sagen Fachleute.
Das bedeutet, dass weiße Kinder bevorteilt werden, während den Kinder of Color konstante Abwertung und Destabilisierung ihres Selbsts erfahren. Das kann zu Traumata führen.
Sagt zum Beispiel die Sozialarbeiterin und Menschenrechtsaktivistin Mandy Abu-Schwak. Die ganze Geschichte später bei uns. Und kurz vor eins: Große internationale Sportanlässe in Belarus sind für viele Verbände ein politisches No-Go. Nur die Radbahn-EM findet nun doch in Minsk statt. Wie das kommt und ankommt. Sozusagen im Schatten des derzeitigen Nahostkonflikts spielen sich in Libanon menschliche Dramen ab. Viele Leute haben Hunger. Und Ende letzter Woche hat das Land zudem auf einen Schlag einen Viertel seiner Stromproduktion verloren. Türkische Kraftwerksschiffe, die den Strom vor der Küste Libanons produzieren, haben damit aufgehört, weil sie der libanesische Staat nicht mehr bezahlen kann. Auch das Geld für die Subventionierung von Lebensmitteln fehlt zunehmend. Die Bevölkerung kann sich kaum mehr das Nötigste leisten. Wie wenig die Menschen noch kaufen können, zeigt ein Blick in ihre mageren Einkaufstaschen in Beirut. Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner.
Eine Katze bettelt zwei Männer an, die im dicht besiedelten Tariq-e-Jadide-Quartier von Beirut gerade vom Einkaufen zurückgekommen sind. Nur einer von ihnen trägt eine Plastiktüte. Sie schauen das Mikrofon misstrauisch an. Wenn Sie eine Fernsehkamera hätten, würden wir nicht mit Ihnen reden, sagt einer von ihnen. Kürzlich habe sie ein Fernsehteam wie Bettler dargestellt und damit erniedrigt. Ohne Kamera hat er keine Hemmungen, seine mageren Einkäufe zu zeigen. Ein kleiner Sack Linsen kostet 14.500 Pfund, sagt er, umgerechnet fast 10 Franken. Je zwei kleine Säcke Linsen und Kichererbsen konnte er sich im Laden für subventionierte Lebensmittel ergattern. Und ein Kilo Milchpulver. Nicht einmal ganz ein Kilo ist das und kostet 74.000 Pfund, sagt der zweite Mann. Das ist umgerechnet etwa doppelt so teuer wie in der Schweiz und mit den mageren libanesischen Löhnen noch teurer. Wegen dem Zerfall der Landeswährung sind aus guten Löhnen Hungerlöhne geworden. Für viel mehr als eine Mahlzeit reicht das alles nicht. Er hat 4 und ich 6 Kinder. Für die subventionierten Lebensmittel, die es bestenfalls einmal pro Woche gibt, standen die beiden Familienväter 1,5 Stunden an. Der eine hat als Elektriker gearbeitet und seinen Job verloren, der andere verkauft Socken, die niemand kaufen kann. Die Wirtschaftskrise und vor allem die horrende Inflation seien schlimmer als im Bürgerkrieg, der 1990 endete und den beide Männer erlebt haben. Im Bürgerkrieg gab es nicht Hunger wie jetzt, sagen sie. Die Preise seien damals erträglich gewesen, nicht wie jetzt. den Menschen mit ihren fast leeren Einkaufstaschen lächelt von einer Plakatwand ein übergroßer Saad Hariri entgegen. Hariri trat 2019 als Premier zurück, als Hunderttausende in den Straßen gegen die korrupte Regierung demonstrierten. Seit Oktober 2020 ist er wieder designierter Premier. Eine Regierung bringt er nicht zustande. Trotzdem, im mehrheitlich sunnitischen Tariq-e-Jadide-Quartier in Beirut halten viele noch zu ihm. Auf einem Bänklein im Schatten sitzt eine ältere Frau, in der Hand einen Gehstock, am Handgelenk eine Plastiktüte, sie trägt eine Gesichtsmaske. Sie demonstrieren, schlagen sich zusammen und es ändert sich doch nichts, sagt sie resigniert. In ihrer Einkaufstasche befinden sich ein paar Batterien und eine Zeitung, die ihr eine Freundin geliehen hat. Für Lebensmittel habe das Geld heute nicht gereicht. Niemand wird satt. Wir haben so wenig zu essen. Und die Händler erhöhen dauernd die Preise. Ein Kilo Fleisch kostet jetzt 100.000 Pfund. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Also kaufe ich, wenn es reicht, manchmal wenigstens 250 Gramm. Was soll ich tun, sagt sie. Aus der Not der Menschen versuchen die einzelnen politischen und religiösen Parteien nun Kapital zu schlagen. Im Süden des Landes füllt die militante Hisbollah Lager mit Nahrungsmitteln und verteilt ihre Anhängerschaft Essensmarken. In anderen Landesteilen kommt es in den Supermärkten zu Schlägereien um einen Sack Zucker. Denn viele Regale sind praktisch leer. Schau, was mit uns in Libanon passiert, sagt die ältere Dame, die auf dem Bänklein sitzt.
Die Situation für die Bevölkerung in Libanon ist schwierig. Kommt hinzu, dass sich in Libanon Hisbollah-Anhänger im jüngsten Nahostkonflikt mit den Palästinensern solidarisieren. An der Grenze zu Israel kommt es immer wieder zu Spannungen. Nach Angaben Israels sind auch aus dem Süden Libanons Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Ich habe Susanne Brunner gefragt, wie groß ist die Sorge respektive die Gefahr, dass Libanon nun auch noch in den militärischen Konflikt zwischen radikalen Palästinensern und Israel hineingezogen wird?
Also die Gefahr besteht natürlich immer, denn Israel und die militante Hisbollah im Süden Libanons sind in einem Dauerkriegszustand. Offiziell sind ja Libanon und Israel noch im Krieg seit 2006. Trotzdem, die Hisbollah und vor allem Libanon haben im Moment kein Interesse, in den Israel-Gaza-Krieg hineingezogen zu werden. Das zeigen auch die schnellen Dementis der Hisbollah, als in den letzten Tagen wiederholt Raketen aus dem Süden des Landes auf Israel abgefeuert wurden. Sie sei es nicht gewesen. Die israelische Armee vermutet, dass eine militante Palästinensergruppierung die Raketen abgefeuert hat. Dieselbe Gruppierung, die jedes Mal Raketen Richtung Israel abfeuert, wenn Israel Gaza bombardiert.
Sie sagen, die Hisbollah habe kein Interesse, in diesen Krieg involviert zu werden. Warum?
Für die Hisbollah wäre mit einem Krieg im Moment keine landesweite Sympathie zu gewinnen. Viele Libanesen und Libanesinnen geben ihr nämlich Schuld an der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut. Und zudem würde ein Krieg die Not der Menschen nur noch größer machen, was der Hisbollah auch keine Punkte bringen würde. Was allerdings nicht heißt, dass die Situation nicht gefährlich ist, denn Libanon rutscht als Staat und als Nachbar Israels immer mehr in den Abgrund.
Einschätzungen von Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner hier im Rendezvous. Wer ein Hotelzimmer buchen will, sucht meist im Internet über eine der Buchungsplattformen, Booking.com zum Beispiel. Wird das Zimmer über solche Plattformen gebucht, erhalten diese von den Hotels Vermittlungsgebühren. Um für die Kunden besonders attraktiv zu sein, wollen die Buchungsplattformen die Hotelzimmer möglichst zu den günstigsten Preisen anbieten können und schreiben den Hotels vor, sie nicht zu unterbieten. Best-Price-Klauseln nennt man das. In Deutschland hat der Bundesgerichtshof nun ein Urteil gefällt, das diese Klauseln verbietet. Die Schweiz hinkt da noch hinterher. Dario Pelosi.
Andreas Zülig ist Hoteldirektor auf der Lenzer Heide und Präsident des Verbandes Hotellerie Suisse. Er begrüßt das Urteil, dass Buchungsplattformen keine Bestpreisklauseln in die Verträge mit den Hotels schreiben dürfen. Und ähnliche Regelungen gibt es auch bei unseren Nachbarn.
Italien hat es verboten, Frankreich hat es verboten, Österreich hat es verboten, jetzt auch Deutschland bestätigt vom obersten Gericht. In der Schweiz ist das immer noch in Bearbeitung, haben wir leider noch kein definitives Resultat. Das muss auch noch durchs Parlament, also es braucht alles seine Zeit hier in der Schweiz.
In der Schweiz dürfen Hotels somit auf ihren Internetseiten die Zimmer nach wie vor nicht günstiger anbieten als auf den großen Hotelplattformen, bestätigt Andreas Zülig.
Online muss ich mindestens den gleichen Preis haben wie auf den Buchungsplattformen. Wenn Sie mich aber anrufen oder eine Mail schreiben, dann kann ich Ihnen auch ein anderes Angebot machen, das eventuell unter den Preisen liegt von den Buchungsplattformen.
Die Buchungsplattformen wie Booking.com oder HRS argumentieren, dass sie die Hotels international ins Schaufenster stellen würden, neue Kundschaft generierten. Und es könne nicht sein, dass die Hotels einerseits davon profitierten, dann aber mit Dumpingangeboten auf den eigenen Homepages die Kundschaft abwerben würden. Hotelleriepräsident Zülig kontert: Das Internet ermögliche jedem Hotel, sich international zu vermarkten. Und die Plattformen kassierten für eine Vermittlung gegen 20% des Zimmerpreises. Viel Geld dafür, dass die Hotels alle Angaben über ihr Haus wie Bilder oder Dienstleistungen selbst besorgen und auf die Plattformen hochladen müssten. Aber er räumt ein:
Die Buchungsplattformen bringen uns neue Gäste, vor allem aus den internationalen Märkten. Da sind wir natürlich sehr dankbar, wenn dieser Kunde vermittelt wird und der das richtige Hotel findet und auch der ganze Prozess des Zahlens und so abgewickelt wird über Booking. Also von dem her ist es gerechtfertigt, dass man hier eine Kommission verlangt.
Will heißen, Vermittlungsgebühr ja, Preisregelungen nein. Im Parlament dürfte die Aufhebung dieser Bestpreisklausel kaum umstritten sein. Vor ein paar Jahren hat es eine entsprechende Motion dem Parlament überwiesen. Das Problem sei, das richtige Gesetz zu formulieren, sagt Andreas Zülig. Denn solche Plattformen gibt es nicht nur in der Hotellerie.
Das ist allgemein natürlich ein Thema, das man im Rahmen der Digitalisierung und immer mehr online aufnehmen muss. Und entsprechend ist es wichtig, dass man das irgendwo mal regelt und natürlich das technisch so gut löst, dass auch zukünftige Fragen in diese Richtung nicht nur bei Booking oder Buchungsplattformen, sondern bei anderen Fragen online geregelt werden kann.
Die Schweizer Hotels dürften also noch länger warten müssen, bis ein neues Gesetz vom Parlament verabschiedet wird, das solche und ähnliche Klauseln in Verträgen verbietet.
8:08. In der Schule lernen die Kinder lesen, schreiben und rechnen, klar. Die Volksschule hat aber noch eine andere Aufgabe. Sie soll Toleranz und Respekt fördern gegenüber anderen Kulturen, Religionen und Lebensformen. So steht es im Lehrplan 21. Im Klassenzimmer kommt es aber immer noch auf die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer an, ob und wie sie das Thema Diskriminierung aufgreifen. Das möchte das Kantonsparlament in Basel ändern. Der Grosse Rat hat kürzlich eine Petition an die Regierung überwiesen, die eine diskriminierungsfreie Schule fordert. Fachleute bestätigen, der Handlungsbedarf in den Schweizer Schulen ist gross. Marlene Sandrin berichtet.
Egal mit welcher Hautfarbe oder welchem religiösen, kulturellen oder sozialen Hintergrund, die Schule müsse alle Kinder und Jugendlichen abholen, sagt Heidi Mück, die das Grün-Alternative Bündnis im Basler Grossen Rat vertritt.
Die Kinder und Jugendlichen sollen in einer möglichst diskriminierungsarmen Umgebung aufwachsen und dort ist die Schule halt ein sehr wichtiger Teil davon und hat deshalb auch eine ganz wichtige Rolle.
Eine Vorbildfunktion für die ganze Gesellschaft. Nun muss sich die Basler Regierung mit der Forderung nach einer diskriminierungsfreien Schule auseinandersetzen. So will es die Mehrheit des Basler Kantonsparlaments. Das Basler Erziehungsdepartement will sich nicht zum Thema äußern, da das Geschäft derzeit hängig sei. Aber im Parlamentsbericht bestätigt die Leiterin der Basler Primarschule, dass, Zitat, Handlungsbedarf bestehe. Zum Beispiel seien Schulbuchverlage noch nicht genügend sensibilisiert, um zu erkennen, was diskriminierend sei. Auch müsse es mehr Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen geben. Dieser Meinung sind auch Fachpersonen. Die Sozialarbeiterin und Menschenrechtsaktivistin Mandy Abu-Shoak arbeitet in einer Schule zum Thema Diskriminierung und Rassismus in der Bildung und macht Workshops dazu. Ihr Fazit: Schwarze Menschen und Menschen of Color würden in Lehrmitteln grundsätzlich abgewertet. So würden Menschen des globalen Nordens als überlegen, rational, zivilisiert und aufgeklärt dargestellt, während die Menschen des globalen Südens als unterlegen, emotional und geschichtslos gezeigt würden. Dies habe direkte Folgen für Kinder of Color, sagt Mandy Abu-Shouak.
Schülerin of Color wird in diesem Moment, in dem diese abwertenden Bilder und Zitate stehen gelassen werden, wird in die Haare gefasst oder es werden zum Beispiel Affengeräusche gemacht und oftmals verpassen es die Lehrpersonen und Sozialarbeiterinnen, darauf zu reagieren und einzuschreiten.
Die Schule würde so ihre Schutzpflicht verletzen, weil Lehrerinnen und Sozialarbeiter Rassismus nicht immer erkennen und dagegen handeln.
Und das bedeutet, dass weiße Kinder bevorteilt werden, während dem Kinder of Color konstante Abwertung und Destabilisierung ihres Selbsts erfahren. Und das kann zu Traumata führen, tatsächlich, ja.
Das Recht auf Bildung würde so verletzt, denn die Kinderrechtskonvention der UNO fordere einen diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung. Die Broschüre zu Rassismus in Lehrmitteln von Mandy Abu-Shouak und Rael El-Mahwi wurde von der Eidgenössischen Fachstelle gegen Rassismus und von der Integrationsstelle der Stadt Zürich unterstützt. Sie zeigt auf, dass auch aktuelle Lehrmittel in der Schweiz auf einer weißen und auf einer männlichen und christlichen Norm basieren. Lehrmittel, sagt eine Basler Schulbuchautorin, spiegeln unsere gesellschaftlichen rassistischen Strukturen. Rassismus und Diskriminierung in der Schule, das Thema beschäftigt auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Kommissionspräsidentin Martin Brunschwig-Graf kritisiert, dass im Lehrplan 21 zwar von Integration und Toleranz gesprochen werde, dass das Wort Rassismus aber nicht vorkomme.
Man kann von Integration, Toleranz und alles sprechen, das ist sehr wichtig, Interkulturalität, aber man muss auch die Probleme nennen und Rassismus kann ein Problem für die Schule sein.
Darum begrüße sie den Entscheid des Basler Kantonsparlaments. Die Schwierigkeit bei Diskriminierung und Rassismus sei, dass jeder und jede seine eigenen Gedanken und Vorurteile reflektieren müsse. Auch die Lehrpersonen, die an der Ausarbeitung der Lehrmittel beteiligt seien. In Basel muss die Regierung nun bis im nächsten Frühling Antworten liefern, wie sie gegen Diskriminierung in der Schule vorgehen will.
Marlène Sandrin. Die diesjährige Eishockey-WM beginnt übermorgen Freitag in Lettland. Eigentlich würde auch in Belarus gespielt. Wegen der politischen Unruhen im Land hat der internationale Eishockeyverband Belarus aber als Austragungsort gestrichen. Und auch der Biathlonverband verzichtet auf seine geplanten Weltcuprennen. Belarus wird sportlich gerade geächtet. Mit einer Ausnahme. In einem Monat soll in der Hauptstadt Minsk die Bahnrad-EM stattfinden, obwohl es noch im Februar anders geklungen hat. Warum die zuständigen Verbände nun doch Ja sagen zu Belarus? Im Bericht von Sportredaktor Bert Sprecher.
Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko inszeniert sich gern mit Sport, sei es durch internationale Großanlässe oder auch, dass er sich als Eishockeyspieler, Fußballer oder Biathlet zeigt. Und deshalb will er, dass Belarus in einem Monat die Bahnrad-Europameisterschaft austrägt. Das darf so nicht passieren, fordert der schweiz-belarussische Verein RASAM, der sich aus dem Exil für Menschenrechte in Belarus einsetzt. Die Situation in seiner alten Heimat lasse aktuell ein solches Sportfest schlicht nicht zu, sagt Oleg Prastakov von RASAM.
Die Lage in Belarus würde ich aktuell in drei verschiedenen Aspekten bezeichnen. Zum einen haben wir die Menschenrechtslage, zum anderen die Medienfreiheit und die Journalistentätigkeit und das dritte ist noch das Coronavirus. Oder? Deshalb finden wir es auch unverständlich, dass solch ein Sportereignis dort stattfinden soll. Oder?
Dem Machthaber soll keine Bühne geboten werden. Deshalb fordert RASAM, dass die EM in einem anderen Land durchgeführt wird. Diese Forderung richtet der Verein an den Internationalen Radverband UCI, aber auch an den Schweizerischen Radverband, an Swiss Cycling.
Für uns wäre es wichtig, dass Sie mal klar Stellung beziehen zu den Ereignissen in Belarus und auch eben zu dieser EM und dass Sie einen klaren Appell machen an die UCI, dass das nicht geht. Also mit dieser Veranstaltung in Belarus, mit dieser Austragung, dass man sich hier klar positioniert. Weil das haben Sie ja schon mal Ende Februar gemacht. Da sollen Sie nochmal Nachdruck verleihen.
Swiss Cycling hat diese EM intensiv diskutiert, auch mit anderen Nationen. Dabei im Februar gar noch einen Boykott ins Auge gefasst. Und heute erklärt der Geschäftsführer von Swiss Cycling, Thomas Peter.
Also wir haben nach langen Überlegungen und auch nachdem wir uns mit anderen Nationen ausgetauscht haben und bei Dachverband Swiss Olympic nachgefragt haben, jetzt final entschieden, dass wir in Minsk an den Start gehen werden.
Kein Boykott also.
Die Leidtragenden wären die Sportler. Die Diskussion ist in Deutschland, Österreich, Dänemark und Holland überall dieselbe. Und gleichzeitig aber war dann schlussendlich doch niemand bereit, mit uns zusammen diesen Event zu boykottieren.
Und es war zudem auch kein Land bereit, die EM neu zu übernehmen. Kein anderer Landesverband wollte die Kosten für diese Titelkämpfe tragen. Auch der Schweizerische Verband nicht, sagt Thomas Peter.
Wir können das von uns aus auch nicht einfach finanzieren und weder von Swiss Olympic noch vom Bundesamt für Sport noch von einem EDA auch keine Unterstützung kriegen, wenn wir beispielsweise auch dann als Alternative die Schweiz als Austragungsort anbieten.
Die Situation für den Schweizer Radverband bleibt also unbefriedigend. Entweder man bestraft die eigenen Sportler mit einem Boykott oder ist Teil einer fragwürdigen Veranstaltung. Die EM verschieben könnte jetzt nur noch der internationale Verband, aber dort wird an einer Durchführung festgehalten.
Es ist eins. Gleich im ersten und vierten, die Restaurants in der Schweiz dürfen hoffen, dass sie bald wieder ganz öffnen können. Gleichzeitig sind viele von der Pandemie stark betroffen. Branchenpräsident Casimir Platzer hatte vor einer Konkurswelle gewarnt. Wir schauen mit ihm zurück und voraus im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
Das Schweizer Stimmvolk stimmt am 26. September über zwei Vorlagen ab, über die Ehe für alle und die 99%-Initiative. Die Ehe für alle soll die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ermöglichen. Die 99%-Initiative verlangt eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkommen. In der Schweiz und Liechtenstein hat jedes dritte Kind in der Schule schon physische Gewalt erlebt, durch Mitschülerinnen und Schüler. 23% der Befragten gaben zudem an, in der Schule schon ausgegrenzt oder gemobbt worden zu sein. Ähnlich viele Kinder und Jugendliche erlebten physische und psychische Gewalt zu Hause. In Deutschland hat Familienministerin Franziska Giffey ihren Rücktritt erklärt, nach den Diskussionen um die Aberkennung ihres Doktortitels. Die 43-jährige Politikerin kandidiert um das Amt der Bürgermeisterin in Berlin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.